Ja, also beim Fasten muss man da halt in meinen Augen ganz klar differenzieren, was ist die Priorisierung, die ich damit verbinde. Möchte ich mit Ernährung erreichen, dass ich möglichst alt werde? Möchte ich mit Fasten erreichen, dass ich vielleicht eine metabolische Erkrankung oder irgendetwas anderes ins Gleichgewicht bringe, sei es mit einem.
Get into the zone. Betrete deine gesunde Zone und erfahre alles, was du wissen musst, um deine persönliche Gesundheit bestmöglich verstehen und kontrollieren zu können. Wir haben 5 Kernbereiche identifiziert, die deine Gesundheit definieren und die du als einzigartiges Individuum kontrollieren kannst. Ernährung, Bewegung, Regeneration, Pflege, Geisteshaltung. Das übergreifende Ziel ist klar. Ein gesundes, glückliches und langes Leben. Auf dem Weg dorthin befragen wir gemeinsam mit mir, Host und Director of Human Optimization, Mishek Dama, Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone. Mein heutiger Gast kann ohne Omas Apfelstrudel nicht leben und auf Quark mit Erdnussbutter will er sein Leben nicht verzichten. Und wenn er nicht gerade leckeren Süßkram verspeist, gründet er die Coaching- und Wissensplattform Body Coaches, entwickelt unter HBN Supplements seine eigenen Nahrungsergänzungsmittel oder schreibt Bücher. Als Bodybuilder hat er sein Hobby zum Beruf gemacht und das Beste daran, gleich tausende Menschen mit inspiriert, motiviert und zu einem fitteren Leben verholfen. Ich begrüße in der Blue Zone den HBN-Coach Holger Guck. Herzlich willkommen, Holger.
Ja, wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
Holger, vielen, vielen lieben Dank. Das ist insofern eine Blue Zone-Premiere, denn hier bedeutet nicht automatisch im Podcast-Studio Hamburg, denn wir nehmen diese Folge remote auf. Von daher hoffe ich, dass die Audioqualität und Co. auf jeden Fall passen wird. Wir sehen uns hier im Videochat, was ich sehr, sehr begrüße. Aber das Wichtigste zuerst, du musst einmal das Geheimnis uns verraten, was Omas Apfelstrudel so besonders macht.
Ich glaube, das Besondere ist daran, dass es von Oma kommt.
Ich höre schon, das ist ein Familiengeheimnis, also ja?
Ich kenne das Rezept nicht. Meine Oma hatte aber immer schon die Eigenschaft, mir bestimmte Lebensmittel schön zu reden.
Ah ja, okay.
Ich musste mir ja schon öfter mal vermeintlich bodybuilding-konforme Mahlzeiten machen in meiner jungen Bodybuilding-Zeit. Und bei meiner Oma war immer alles ohne Fett und immer alles nur mit Quark. Und du hast aber rausgeschmeckt, dass da natürlich jede Menge Butter drin war. Und also Sachen, die das richtig gut schmecken lassen. Aber sie wollte mir das halt immer so verkaufen, als wäre das jetzt für mich und für meinen Sport und für das so, wäre das genau das Richtige. Und das hat auf jeden Fall charmant gemacht und war natürlich geschmacklich ein absolutes Highlight. Über die Wertigkeit des Ganzen sprechen wir da jetzt an der Stelle mal nicht.
Kann man streiten, aber ein spannender Aspekt. Ich habe gerade vor kurzem in einen sehr, sehr guten Podcast von Dr. Huberman reingehört, wo es um das Mindset geht und die Tatsache, wie stark unser Mindset auch so etwas wie die Physiologie von Nährstoffen in unserem Körper beeinflusst. Und wenn du sagst, dass deine Oma dir das gut einreden konnte und du zum damaligen Zeitpunkt zumindest es geglaubt hast, ich meine mal zu behaupten, dass der Apfelstrudel dir auf jeden Fall gut getan hat. Zumindest hat er dann deiner zukünftigen Form nicht irgendwie geschadet.
Das stimmt, das stimmt. Ja, also ich komme ja aus einer sehr, sehr dünnen, hageren Vergangenheit tatsächlich. Also ich war nie mit den besten Genen für einen Kraftsportler oder einen Bodybuilder gesegnet. Und darum haben mir diese extra Kalorien mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt nicht geschadet. Heute müsste ich da schon mit meinen fast 42 Jahren ein bisschen anders aufpassen.
Das stimmt. Und da sind wir gleich beim Thema. Aber lass uns doch noch ein bisschen in die Vergangenheit zurückreisen. Wie ich gerade meiner aktuellen Lektüre, nämlich dem HBN 2.0, Human Based Nutrition 2.0, also deinem Buch,
wieder entnehmen konnte. Warum wieder? Weil ich 2014 oder 2015 muss das gewesen sein, zu Beginn meiner Coaching-Zeit HBN 1.0 gelesen habe. Mit 15 hast du das erste Mal ein Fitnessstudio von innen quasi gesehen. Wie hat dies deinen weiteren Werdegang beeinflusst? Und vielleicht in dem Zuge kannst du uns erläutern, was für dich Bodybuilding dann so besonders gemacht hat und letztendlich dazu geführt hat, dass du der Coach heute bist, der du bist.
Ja, also das war, das ist jetzt schon richtig, richtig lange her und weiß ich aber noch wie heute. Also man muss sich so vorstellen, dass als ich 15 war, die ganze Szene sprichwörtlich noch im Steinzeitmodus war. Ja, also da gab es diesen ganzen Mainstream noch nicht. Da gab es die gesamte Social-Media-Bewegung rund um Fitness noch nicht. Da hatte man auch noch kein Handy mit dem Training mit dabei. Da gab es keine Selfies, da gab es nichts. Da gab es nur einen Raum, in den ich da reingelaufen bin, voller Eisen, voller selbstgeschweißter Geräte, voller Rost, voller einem komischen, muffigen Geruch. In der Umkleide war es dann noch mal ein bisschen extremer, weil da war es dann auch noch Feuchtigkeit und Fußschweiß mit dabei. Ein absoluter, eigentlich verrückt, aber auf der anderen Seite halt auch die Fotos von den alten, geilen, guten Bodybuildern, die ganzen Oldschool-Pics. Und diese komplette Aura in diesem Loch, in diesem Kellerloch. Und das war irgendwie für mich so verrückt. Das weiß ich noch bis heute, wie das war. Auf dem Tresen, Sportrevue, Muscle and Fitness und Flex war für mich die Bibel. Wenn mir zu dem Zeitpunkt jemand gesagt hätte, dass ich viele Jahre später für diese ganzen Magazine redaktionelle Arbeit leiste und selber die Artikel für diese Magazine schreibe, dann hätte ich gesagt, ihr spinnt, ihr seid verrückt. Und das hat, also bei mir hat das alles eigentlich angefangen aus einer Begeisterung, mich selber in so einer Kulisse aufzuhalten und anzufangen, an mir selber, an meinem Körper zu arbeiten. Ein Feedback von jemand anderem zu bekommen, ohne einen Wettkampfgedanken damit zu verfolgen und ohne mir darüber Gedanken zu machen, ob das jetzt irgendwann mal mein Beruf werden wird. Ich habe erst mal 10 Jahre trainiert, einfach nur, weil ich Bock hatte auf Training. Spannend. Und dann hat sich das so nach und nach eigentlich alles erst mal entwickelt. Dann hat man natürlich Gleichgesinnte kennengelernt und dann hat man sich auch mal darüber Gedanken gemacht, auch mal Nahrungsergänzungen zu verwenden. Und dann musste man die ja bestellen und auch bezahlen. Und dann hat man sich gedacht, Mensch, was kann ich denn machen, damit irgendjemand anderer mir meine Supplements bezahlt? Und dann hat man angefangen, Trainingspläne für andere Leute zu schreiben, weil man ja immerhin inzwischen doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte und auch schon ein paar Muskeln antrainiert hatte. Ja, und dann kam das eine zum anderen. Dann hat man eine Homepage selber gebaut, eine grottenschlechte Homepage, wo man dann seine eigenen Pläne da angeboten hat und so ein paar so halbschalige Bilder, aber man hatte eine eigene Homepage und dann ging das so weiter. Und in diesem Zuge kam dann halt einfach auch alles, das eine zum anderen. Ne? Dann hat sich das entwickelt, dann bin ich in Kontakt gekommen mit diesen Nahrungsergänzungsmittelherstellern. Da war dann auch ein ganz bestimmter dabei und das war dann für mich so ein kleiner Door-Opener. Und dann habe ich irgendwann mal meinen ersten Wettkampf gemacht und dann habe ich irgendwann mal darüber meinen ersten Beitrag und Bericht geschrieben. Und so kam dann eines zum anderen. Und ja, also das ist eine lange, lange Reise. Ich mache das Ganze ja jetzt auch erst 8 Jahre ungefähr komplett hauptberuflich. Und habe mir dieses ganze, ich nenne es jetzt einfach mal Business, habe ich mir eigentlich nebenbei aus Lust und Leidenschaft aufgebaut. Und habe das wirklich extrem viel von meiner Freizeit reingesetzt. Und ja, aber war irgendwie nie so, dass ich mir gedacht habe, das ist verschwendete Zeit, sondern ich habe einfach richtig Lust und hatte richtig Lust und habe das eigentlich noch bis zum heutigen Tage.
Das klingt insofern fantastisch, weil ich sag mal, das, was du im Training an, jetzt fällt mir leider nur das englische Wort Perseverance, Durchhaltevermögen gezeigt hast, hast du eben auch in dieser Geschäftswelt, im Business gezeigt. Und letztendlich, bin davon überzeugt, jeder zumindest von träumt, hofft, viele eben in einer doch leider Fantasiewelt, aber deine Passion zum Beruf gemacht, ich aus zwei Gründen einfach sehr, sehr nachvollziehen kann. Einmal das, was du in der Anfangszeit beschrieben hast, hat mich sehr zurückgebracht zur Erzählung meines Vaters, meines besten Trainingspartners bis heute, meines Vorbildes, welcher ja noch ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel hat, nächstes Jahr 60 wird, aber genau das Gleiche beschrieben hat. Also diese Enklaven, diese Keller, die irgendwie noch so eine Geheimhaltungsstufe hatten, weil es eben nicht diese sozialen Medien gab, die das so dann nach außen transportiert, kommuniziert haben. Und genau, also genau dasselbe Bild, das er beschrieben hat, irgendwie die Flex, die man durchgeblättert hat und dann eben die Arnis oder zu seiner Zeit war es vor allem Dorian Yates, was einfach das Bild eines Mannes irgendwie dargestellt hat. Eines Bodybuilders. Ja. Sehr, sehr spannend. Und der zweite Punkt ist, in der Hinsicht, denke ich, teilen wir sehr viel dieser Passion, weil auch mein Weg letztendlich ein sehr ähnlicher ist, wo man irgendwie aus einer intrinsischen Leidenschaft heraus einfach gemacht hat. Und wahrscheinlich selbst mit dem Erstellen deiner ersten Webpage hättest du nicht gedacht, es so weit zu bringen, oder? Also zu dem Zeitpunkt, wie du beschrieben hast, ging es darum, irgendwie dafür zu sorgen, dass man die Kohle für den Eiweißshake reinholt, aber nicht, dass man tatsächlich daraus ein ganzes Geschäftsmodell entwickeln kann.
Naja, na klar. Also alles Step by Step, ne? So. Wie gesagt, der erste Grundgedanke war eigentlich nur, Mensch, diese Supplements will ich verwenden, aber die kosten Geld. Und ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich an die Kohle komme. Und das war so die erste geschäftliche Überlegung.
Ja, pass auf. Wir wollen uns heute ja hauptsächlich mit dem Thema Ernährung befassen und dem HBN, also dem Human-Based Nutrition-Ansatz, dem Konzept, was es ausmacht. Dennoch muss ich im Vorfeld einmal fragen. Denn nachdem ich das Briefing geschickt habe, hast du mir geschrieben, dass Themen rund um Training eher sekundär behandelt werden sollten, da du dich hier nicht als Experte siehst. Jetzt als ehemaliger, aber auch als aktiver Bodybuilder, jetzt kann man schauen, wie man aktiver Bodybuilder definiert, weil ich weiß nicht, meines Wissensstandes, Wettkämpfe machst du aktiv nicht mehr, oder?
Nee. Aber 2013, ja.
Aber bist ja trotzdem im Sport des Bodybuilding unterwegs. Ich fand es einfach extrem spannend, von einem Coach deiner Klasse zu hören, auch in dieser sehr ego-dominierenden Welt, nämlich dem Bodybuilding, einfach zu hören, du, Training ist nicht meine Expertise. Das erfordert einfach ein extrem hohes Maß an Achtsamkeit und auch Demut. Wie kommst du dazu, das so zu sagen?
Das ist relativ einfach. Du hast, also das ist meine Sicht der Dinge, du hast immer zwei große Säulen, auf die du eine sogenannte Expertise stützt. Mhm. Die eine Säule ist tatsächlich, würde ich jetzt sagen, ein bisschen stärker und das ist die Erfahrung. Deine Erfahrung an dir selbst, deine Erfahrung, die du machst mit anderen Schützlingen, mit anderen Coachings, mit den Geschichten anderer Menschen, da kann ich drauf zurückgreifen. Auch im Bereich Training, da kann ich inzwischen über mehr als 25 Jahre Erfahrung zurückgreifen. Aber das Zweite ist halt ganz einfach auch die fachliche Expertise und die Sache bei dem, was an Trainingswissenschaft gemacht wird, immer up to date zu sein, immer auf dem Laufenden zu sein, das auch zu verstehen und das auch in den Kontext der Erfahrung und der praktischen Umsetzung dann quasi immer mit einzubinden und nicht nur irgendwas weiter zu plappern. Und ich versuche das bei Ernährung mich so auf dem Laufenden zu halten. Und das ist schon so eine große Aufgabe bei diesem Spektrum, dass ich dann irgendwann gesagt habe, also ich kann jetzt nicht auch noch bei Training denselben Weg gehen und das auch noch alles mitlesen, so in der ersten Instanz die ganzen Studien selber zu lesen, die für mich zu bewerten und da Handlungsempfehlungen abzuleiten, sondern ich trete da einen Schritt zurück und halte mich da an andere Meinungsgeber, von denen ich in dem Bereich sehr viel halte, und kommuniziere quasi für meine Leute, denen ihr Wissen weiter, zusammen mit meinen Erfahrungen, aber trete jetzt nicht als eigener Meinungsgeber auf, weil ich da einfach von diesem theoretischen Standpunkt her, glaube ich, einfach nicht in der Lage bin, das immer up-to-date zu halten. Das ist die Sache.
Also nochmal, in dieser Ego-Welt, wo vor allem, ich kenne das ja aus meinen Erfahrungen im Coaching, im Gesprächen, im Umgang mit anderen Coaches, eigentlich können wir ja alles. Und wir können Yoga und Pilates, aber wir können eben auch Powerlifting und Bodybuilding und Ernährung sowieso. Und physiotherapeutisch behandeln kriegen wir auch hin. Ich find's grandios. Es erfordert eben sehr viel Achtsamkeit und Demut, sowas zu sagen. Und von daher einmal Respekt. Aber dann lass uns auch im gleichen Zuge über Ernährung sprechen und hol uns grundsätzlich erstmal ab, was macht das HBN, also das Human Based Nutrition Konzept aus? Was sind so die Grundpfeiler?
Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwierig zu grundsätzlich umzureißen, würde ich mal sagen. Wir leben ja in einer Welt, in dem es beim Thema Ernährung eigentlich immer darum geht, was verbiete ich, wie schränke ich es ein, was muss ich weglassen, dass etwas anderes funktioniert. Und ja, also da kann man ja jetzt unterschiedlichste Konzepte benennen, unterschiedlichste Trends und unterschiedlichste andere Geschichten. Der Ansatz von HBN ist eigentlich genau ein anderer. Bei HBN geht es eigentlich darum, wie ist der individuelle Bedarf des Individuums und wie kann ich diesen Bedarf mit einer möglichst hohen Abwechslung an Lebensmitteln, Nährstoffen abdecken? Also eigentlich total, total simpel. Das heißt, ich fange in dem Konzept an und befasse mich erstmal mit den grundlegenden Gegebenheiten, was den Lifestyle angeht. Dazu zählt der Biorhythmus. Dazu zählt natürlich der Schlaf, dazu zählt natürlich dann die Geschlechterfrage, dazu zählt die Frage der Altersgruppe. Und wenn ich diese ganzen Informationen kommuniziert habe und von einer Person weiß, dann kann ich in die bedarfsgerechte Planung einsteigen. Und da geht es natürlich dann wie bei jedem anderen Konzept auch um die sinngerechte, sinngemäße Ermittlung von Kalorien. Dann um eine angepasste Verteilung der Makronährstoffe. Dann natürlich logischerweise auch um die Frage, wie viel Kohlenhydrate müssen es sein? Und da gibt es bei HBN halt keine pauschale Aussage. Low Carb ist super, High Carb ist super, No Carb ist super. Sondern bei HBN ist es ganz einfach so, dass du dir anschaust, wer bin ich? Bin ich ein mäßig aktiver Büromensch mit einem mäßig aktiven Lifestyle, der vielleicht trotzdem 30 Minuten dreimal die Woche ins Gym geht, um da sein Zirti zu machen? Oder bin ich ein Gerüstbauer, der neben dem Gerüst auch noch 10 Kilometer zur Arbeit und wieder zurückfährt, um dann auch noch ins Gym zu gehen? Und, ne? Also man macht diese Unterschiede und über diesen individuellen Bedarf begründet sich dann auch, was sich dieser Person letztlich dann an energetischen Makronährstoff in Form von Kohlenhydraten mit auf den Weg gebe. Und über diese Ermittlung der Kalorien, des Proteins und dann den bedarfsgerechten Einsatz von den Kohlenhydraten ermittelt sich dann letztlich auch der Bedarf an Fettsäuren, ist ja klar, im Rahmen der Energiebilanz. Und so komme ich bei HBN auf meine Marker. Wie gesagt, da gibt es dann nochmal Unterschiede, die ich dann treffe, was Mann und Frau angeht und was die unterschiedlichen Altersgruppen angeht. Aber so wird es im Prinzip gemacht. Und die Umsetzung des Ganzen findet jetzt nicht mit irgendeiner Form von Einseitigkeit statt, sondern mit dem vollen Spektrum an naturbelassenen oder leicht verarbeiteten Lebensmitteln. Warum? Weil es ganz einfach aus meiner Sicht am meisten Sinn macht, sich möglichst ausgewogen zu ernähren. Und da kommt mir halt diese praktische Geschichte auch immer wieder zugute. Ich habe schon so viele Tausende von Ernährungsanalysen in meiner Zeit ausgewertet und ich weiß ganz genau, wie schwer sich die Leute tun, wenn sie versuchen, mit dem vollen Lebensmittelspektrum eine gesunde Ernährung auf die Beine zu stellen. Mhm. Das hat fast noch keiner geschafft. Also jetzt zumindest nicht im Bereich der Mikronährstoffe. Und wenn ich mir dann denke, jetzt kappst du eine komplette Lebensmittelkategorie weg, ob das jetzt die Kohlenhydrate sind oder ob das jetzt alle tierischen Lebensmittel sind, das sei mal dahingestellt. Da kann man sicher drüber streiten. Aber es wird einfach mit jeder Form von Einseitigkeit sehr, sehr viel schwerer für den Otto-Normalverbraucher, sich adäquat zu versorgen. Und darum gehe ich den Weg mit HBN einfach nicht, sondern ich differenziere die Lebensmittel nach der Qualität. Mhm. Ich sage naturbelassene Lebensmittel, hochqualitative Lebensmittel, volles Spektrum, lasse die hochverarbeiteten Lebensmittel raus, achte auf in dem Kontext auf so Dinge wie Transfettsäuren und Sonstiges. Und dann kannst du eigentlich da nichts verkehrt machen. Ja? Also per se, ein Ei ist per se genauso wenig ungesund wie, was weiß ich, eine Vollkornnudel oder ein Stück hochqualitatives Fleisch, das ich mir irgendwo bei einem Biobauern besorgt habe, ist per se auch nicht ungesund. Also es kommt immer auf den Bedarf an und es kommt mit Sicherheit auch immer auf das Thema an, die Dosis, die das Gift macht. Und da ist HBN einfach ein sehr bedarfsoptimiertes und individuell ausgelegtes Konzept.
Ja, wie du sagst, also ein Lebensmittel ohne Kontext, also ohne eben eine individuelle Ermittlung für wen, für welche Zielsetzung, kann genauso gesund wie ungesund sein. Und im Buch beschreibst du ja auch gleich zu Beginn, also nach, was ich ganz spannend finde, ein Ernährungsbuch, welches mit dem Thema Schlaf startet. Finde ich super. Ich habe es vor einiger Zeit auch, als das Buch kam, gleich in meiner Story gepostet. Weil da zeigt sich wieder dieser holistische, ganzheitliche Gedanke, dass wir einfach nicht über das Thema Ernährung reden können, wenn eben nicht so etwas wie der Biorhythmus erstmal berücksichtigt wird. Aber auch dann gleich im Anschluss beschreibst du eben stark aktuell zumindest gehypte Ernährungsstile wie Keto, Fasten, vegan auch. Mit primär der Zielsetzung des Muskelaufbaus. Vielleicht kannst du speziell eben die drei erwähnten nochmal aufgreifen. Wie erfolgreich siehst du diese Ansätze? Eben vor allem unter der Berücksichtigung, weil so habe ich HBN 1.0 damals kennengelernt, genauso auch jetzt, mit dem sehr erstrebenswerten Ziel des Muskelaufbaus oder zumindest des Muskulaturerhalts.
Also prinzipiell habe ich ausführlich die Geschichte mit Fastenmodellen aufgegriffen, mhm. weil die natürlich sehr, sehr gut in das ganze Biorhythmusgefüge passen. In die Frage, ist Fasten sinnvoll? Für wen ist es sinnvoll? Für mich ist es sinnvoll, wenn ich die und die Priorisierung habe. Und das Zweite, was ich aufgegriffen habe, ist das Thema, wie ist es mit pflanzlich basierter Kost, mit Veganismus. Mhm. Das haben mir schon viele geschrieben, dass ich es halt einfach versucht habe, auf einem neutralen Standpunkt zu bewerten. Also das heißt, was ist der aktuelle Stand der Wissenschaft zu diesen Konzepten? Was kann man klar formulieren als belegten Effekt oder Nebeneffekt? Und wie lässt sich das Ganze in die Praxis dann quasi ummünzen? Und also beim Fasten muss man da halt in meinen Augen ganz klar differenzieren, was ist die Priorisierung, die ich damit verbinde. Möchte ich mit Ernährung erreichen, dass ich möglichst alt werde? Möchte ich mit Fasten erreichen, dass ich eine vielleicht eine metabolische Erkrankung oder irgendetwas anderes ins Gleichgewicht bringe, sei es mit einem metabolischen Syndrom oder weil ich Diabetiker bin oder weil ich eine Fettleber habe, oder geht es mir um die Zielsetzung tatsächlich Muskelaufbau? Ob dann Fasten das richtige Konzept ist, weiß ich nicht. Geht es mir um Muskelerhalt und all diese Geschichten? Also es wird in meinen Augen da draußen immer so vieles ineinander gewürfelt. Mhm. Wenn du etwas zu Fasten postest, dann kommt zu Fasten und Sport postest, dann kommt sofort die Sache mit, aber das mit Apoptose und das mit programmierten Zelltod und das ist doch alles, aber da würfelt man dann schon wieder die Sachen ineinander rein. Und mir war es wichtig, das einmal wirklich klar voneinander zu trennen, diese ganzen verschiedenen Zielsetzungen und dann zu gucken, wie es aktuell dazu der wissenschaftliche Stand, was kann man sagen und was steht immer noch zur Diskussion aus. Und dann halt am Ende des Tages nicht mehr so viele feststehende Thesen, in meinen Augen zumindest, übrig, die man wirklich guten Gewissens sagen kann. Also das heißt, ich schlage mich da nicht jetzt auf eine Seite. Ich sage nicht, Fasten ist per se schlecht, sondern ich sage, Fasten könnte dir Vorteile bringen, wenn das und das und das dein Ziel ist. Und ich würde dir aus Biorhythmus-Sicht, aus zirkadianer Sicht empfehlen, das Fasten, wenn du es ausprobieren möchtest, so und so und so zu gestalten. Das ist die Sache. Mhm. Und genauso mache ich das mit der Veganismusbewegung. Ich greife erstmal auf, welche gesundheitlichen Aspekte das hat. Distanziere mich erstmal dass ich überhaupt auf diese ganzen Sachen wie die Zuchthaltung und diese ganzen Geschichten, was ja die Hauptbeweggründe für Veganismus sind, dass ich mich davon im Buch distanziere und es mir nur um den nutritiven Aspekt geht. Das ist schon mal, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, das am Anfang zu sagen. Weil ich glaube, wenn du, ist dir mit Sicherheit auch schon mal passiert, wenn du über Veganismus was Kritisches loslässt, dann kriegst du sofort wieder dieses Mischen der unterschiedlichen Einflüsse, wo die Leute dann schreiben, ja, aber die Zucht und das Leid der Tiere und was ja super Beweggründe für Veganismus sind. Aber wenn es dir um den rein nutritiven Aspekt eines Ernährungskonzepts geht, dann musst du sowas halt tatsächlich außen vor lassen, um wirklich kritisch dich damit auseinandersetzen zu können. Und das habe ich versucht zu machen und dann ähnlich aufgebaut, auch wieder, wie ist es denn mit tierischen Proteinen und pflanzlichen Proteinen im Vergleich? Wie ist es denn mit dem Faktor Gesundheit? Wie ist es mit dem Faktor Nährstoffversorgung? Habe ich mit dieser Art von hausgemachter Einseitigkeit Probleme? Was muss ich ausgleichend machen und so weiter? Also auch da wieder kein Veganismus ist unmöglich und schlecht, sondern Veganismus hat die potenziellen Vorteile, hat die potenziellen Dinge, auf die ich Acht geben muss und könnte ich dann, wenn ich es ausprobieren möchte, so oder so anwenden. Also prinzipiell nicht irgendwas schlecht reden, sondern einfach versuchen, konstruktiv, kritisch Stellung zu nehmen und ganz, ganz wichtig, den nutritiven Aspekt rauszunehmen und noch wichtiger, die verschiedenen Zielsetzungen klar zu differenzieren.
Also da kann ich das wirklich nur unterstützen und auch da muss ich dir meinen Respekt aussprechen, wie du es eben im Buch dargestellt hast. Und Punkt 1, klar nach Zielsetzung erstmal differenziert und primär Muskelaufbau sei mal dahingestellt, aber zumindest das Ziel in den Vordergrund gestellt der optimalen Körperkomposition, also irgendwo ein Muskel-zu-Fett-Verhältnis und dann die Neutralität, mit der du das Thema wirklich dargestellt hast, auf rein wissenschaftlicher Ebene, denn du sagst es, vor allem Thematiken wie der Veganismus sind aktuell einfach emotional so geladen, dass es sehr schwierig ist, dort den richtigen Wortlaut zu treffen, ohne gleich dafür zu sorgen, dass sich gewisse Gruppen an Menschen irgendwie auf die Füße getreten fühlen. Das nochmal, das hast du wirklich sehr, sehr gut im Buch dargestellt und eben nach diesen einzelnen Aspekten einmal aufgeteilt. Kannst du noch was zu Keto sagen?
Ja gut, Keto, sage ich mal, nimmt halt einfach einen kompletten Makronährstoff raus und damit halt auch einen sehr, sehr relevanten Anteil an Lebensmitteln. Und das beißt sich halt einfach mit meiner mit meiner Vorstellung von einem dauerhaft machbaren Ernährungskonzept und disqualifiziert halt den ketogenen Ansatz da ein kleines bisschen.
Das heißt, ein Mindestanteil an Kohlenhydraten, wieder unter der Berücksichtigung einer optimalen Körperkomposition, die wir erreichen wollen, ist deiner Meinung nach auf jeden Fall sinnvoll.
Ja, also ich sage per se definitiv nicht, dass ein kompletter Makronährstoff unnötig ist. Ich wüsste, also für einen gesunden, sportlich orientierten Menschen, ich wüsste überhaupt nicht, wie ich dazu kommen sollte, einen Makronährstoff komplett auszuschließen.
Ja, also ich bin da auf jeden Fall ganz, ganz bei dir. Ich meine, das Argument von Keto-Sicht ist immer zu sagen, naja, Fette und Proteine sind essentielle Makronährstoffe, Kohlenhydrate nicht. Ja, das mag stimmen, was aber nicht bedeutet, dass es individuell richtig eingesetzt nicht auch eben Vorteile mit sich bringt. Nur weil es nicht essentiell ist, heißt es, es geht uns ja um einen optimalen Zustand, den wir erreichen können.
Sehr richtig. Also, und es ist einfach so, wir haben halt einfach mal, jeder von uns Menschen hat halt einfach einen Muskelglykogenspeicher und jeder von uns Menschen hat einen Leberglykogenspeicher. Das, was halt immer nur das, was problematisch ist, bei dem Thema Ernährung ist ja nur, und jetzt komme ich wieder zurück auf HBN, wenn ich über den Bedarf hinaus und über die Speicherkapazität hinaus mich damit befülle, wenn ich das Ganze bedarfsoptimiert mache, dann bin ich genau bei dem, was du sagst, dann kann ich eine optimale Ausbeute aus allem ausschöpfen. Und da ist natürlich das Thema Kohlenhydrate, gehört genauso mit dazu, obwohl es jetzt kein essentieller Makronährstoff ist, wie eine Aminosäure oder irgendeine Fettsäure.
Ja, ich vermute, also das ist meine Überlegung zu dem Thema, dass es wieder diese sehr kontrastreiche Schwarz-Weiß-Malerei ist, die wir so häufig in der Ernährung wiederfinden. Das heißt auch der ganze, die ganze Entwicklung der Keto-Welle basiert meiner Meinung nach auf der Tatsache, dass wir eben durchaus in der breiten Bevölkerung ein Problem mit dem Nährstoff, Makronährstoff Kohlenhydrate haben. Heißt, wir nehmen zu viel davon auf, auch aus wahrscheinlich suboptimalen Quellen. Und daraus resultiert wieder in die andere Richtung die Aussage, dass Kohlenhydrate schlecht seien. Nein, wir sollten nur wahrscheinlich ein besseres Verhältnis der Makronährstoffe untereinander aufbauen und vielleicht die Kohlenhydrate, den vielen Menschen würde es wahrscheinlich gut tun, diese etwas zu reduzieren oder zumindest die Quellen zu ändern. Aber komplett rauszustreichen, ja, dann, wie gesagt, dann landen wir wieder beim anderen Extrem, ne?
Ja, also zum einen, das sind genau die Punkte. Und es ist ja dann auch nicht damit getan, damit ich per se sage, ich streiche jetzt die Lebensmittel raus und den Makronährstoff Kohlenhydrate. Wenn ich die Kohlenhydratquellen komplett dezimiere und limitiere, dann habe ich natürlich in diesen ganzen Lebensmitteln natürlich auch noch andere Nährstoffe und andere Substanzen, die ich in dem Kontext dann nicht mehr zu mir nehme. Und das fehlt mir halt dann ganz einfach. Braucht man ja nur einmal auf die Geschichte mit dem Problem der Ballaststoffaufnahme. Das ist ja nur einer von den Punkten. Der Nährstoff- und Phytonährstoffgehalt von pflanzlich basierter Ernährung. So viele Pflanzen, also die Auswahl von pflanzlichen Lebensmitteln ist ja nicht mehr so groß, wenn du wirklich jetzt knallhart Keto machst. Ne? Dann bist du wieder stärker tierisch basiert. Und dann, das macht für mich persönlich unterm Strich keinen Vorteil. Also ich kann das nicht erkennen. Ich kann das erkennen für bestimmte Erkrankungen, für bestimmte Beschwerdebilder kann ich das erkennen. Was kann man da nennen? Epilepsie oder bestimmt vielleicht sogar Diabetes, für bestimmte Formen, vielleicht auch metabolisches Syndrom, vielleicht auch nicht alkoholische Fettleber, aber teilweise dann aber auch nicht lang andauernd, weil eine Geschichte hat man ja in diesem gesamten oder bleibt in diesem gesamten Keto-Kontext ja auch immer ein bisschen so zurück, und das ist das, wie lange haben denn die Leute Bock, das zu machen?
Ja, die
Ja.
Praktikabilität, die dann wieder einsetzt, ne? Und wirklich die Umsetzbarkeit im Alltag.
Darüber spricht ja ein klassischer Verfechter von Keto eigentlich jetzt nicht, weil er vielleicht zu der Minderheit gehört, die das wirklich über 5, 6, 10 Jahre durchzieht, wobei ich persönlich kenne nicht viele. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt ja eben diese komplette Lebensmittelkategorie da rausdezimieren aus meiner Ernährung und würde das auch von meinen ganzen Schützlingen verlangen, dann bin ich jetzt ein Harter und würde das vielleicht durchziehen. Aber meine, die ganz normalen Menschen da draußen, die halt ja mit ihren Arbeitskollegen in der Brotzeit sitzen, die mit ihrer Freundin essen gehen und das auch mal halt nicht nur irgendwas, ja, ein Keto-Format hat. Also dieser ganze soziale Gedanke und also da mangelt es bei mir einfach an der dauerhaften Umsetzbarkeit. Und ja, ich habe das auch schon tatsächlich von sehr, sehr vielen Menschen gehört, die das Ganze so beschreiben, dass man irgendwann müde wird, das zu machen. Also es entwickelt sich da eine Müdigkeit in der Praxis, das fortwährend zu machen. Ganz fernab von allem, was da vielleicht auf gesundheitlicher Basis positiv oder negativ passiert, worüber man sich vielleicht streiten kann. Aber das ist ein riesengroßer Aspekt. Und wenn ich mir dann denke, welche Benefits bekomme ich als gesunder, sportlich aktiver Mensch von der Keto und was ist der Preis, den ich dafür bezahle, dann ist diese Kosten-Nutzen-Rechnung für mich unausgewogen. Und darum ist für mich die Empfehlung halt einfach nicht pauschal wechsle auf Keto, sondern versuche das auf eine ausgewogenere Art und Weise zu machen.
Okay, also wir können festhalten, Individualität ist erstmal oberste Prämisse. Denn das, was für mich funktioniert, wird nicht für dich funktionieren und vice versa. Und auch nicht für Person C. Das heißt, wir müssen unseren individuellen Weg finden. Wir sollten möglichst eine große Vielfalt in unserer Ernährung realisieren. Das heißt, keine Nährstoffe, Makro- und Mikronährstoffe sowieso nicht verschmähen, uns breit aufstellen, vielfältig essen, natürlich essen und verarbeitete Lebensmittel, Frankenstein-Food möglichst so gering wie möglich halten. Jetzt trotz natürlich des ersten Punktes, den ich genannt habe, nämlich der Individualität, gibt es noch weitere, ich sag mal, Fundamente, wo du sagst, trotz eben unserer Einzigartigkeit, davon werden wir als eine Spezies, wirst du als Mensch mit dem Ziel einer optimalen Körperkomposition profitieren? Also ich bin gedanklich bei einer Mindestmenge zum Beispiel an Protein pro Tag, bei vielleicht auch so der Frage zwei, drei oder doch sechs Mahlzeiten pro Tag. Was hast du noch für quasi als Fundament, was für uns alle gilt?
Mahlzeitenfrequenz halte ich für sowohl wissenschaftlich als auch praktisch für schwammig. Es gibt Menschen, die kommen hervorragend damit zurecht, sechsmal am Tag kleine Mahlzeiten zu essen. Und es gibt Menschen, die kommen perfekt, da zähle ich mich auch dazu, damit klar nur drei Mahlzeiten am Tag zu essen. Sowas unterliegt natürlich auch immer einer gewissen Gewöhnung. Der Mensch kann sich an alles gewöhnen, aber ich glaube, dass es da einfach unterschiedliche Typen von Menschen gibt und jeder Mensch, das ist mein Rat, sollte rausfinden, zu welcher Kategorie er sich da zählt. Die Literatur ist ja da auch höchst unschlüssig. Ne? Also ich kann dir innerhalb von einem Tag eine Pro und Contra und jeweils das wissenschaftlich belegen, mehr oder weniger Mahlzeiten am Tag besser und schlechter. Das ist schwammig. Das kann man überhaupt nicht so sagen. Den Proteinbedarf für einen sportlich engagierten Menschen, den kannst du über die Datenlage relativ gut festmachen, auf das Kilogramm Körpergewicht. Besser wäre natürlich das Kilogramm fettfreie Masse, aber da sind wir dann schon wieder bei der Praktikabilität, weil wer hat denn schon im Mainstream diese Zahl von sich?
Ja,
Ja?
und auch die
Und darum
korrekte
macht
Zahl, ne? Nicht irgendwie mit so einer Bierwaage zu Hause gemessen.
Richtig. Also muss man das halt, obwohl es jetzt vielleicht nicht so sehr genau ist, über Kilogramm Körpergewicht machen, machen. Und da gibt es schon, denke ich, das wird ja auch von sehr, sehr vielen Größen propagiert, Institutionen, sportliche Institutionen, die sich da einschießen auf einen bestimmten Wert. Und den habe ich natürlich auch in HBN 2.0 definiert und habe da Unterschiede eingebaut bei den Geschlechtern. Mhm. Ich habe für die Frau ein kleines bisschen weniger und für die Männer ein kleines bisschen mehr. Und habe das Ganze natürlich auch vom kalorischen Status abhängig gemacht. Also ein kleines bisschen mehr Protein im hypokalorischen Bereich, weil der Körper natürlich dann bestrebt ist, aus Aminosäuren auch etwas Energetisches zu machen. Und ein kleines bisschen weniger Protein im iso- oder hyperkalorischen Bereich, wenn Protein und Aminosäuren nur dazu da sind, den Proteinstoffwechsel, den Gesamtprotein-Turnover zu bedienen. Das sind die Stellschrauben, die ich bei Protein festgelegt habe. Mhm. Bei Kohlenhydraten geht es um den Bedarf. Und bei Fettsäuren geht es natürlich logischerweise darum, auch von allen Fettsäuren was abzubekommen, eine gute Gewichtung zu bekommen, dann nochmal im Speziellen auf das Thema mehrfach ungesättigte Fettsäuren einzusteigen, sich mit dem Omega-6, Omega-3-Thema zu befassen, sich mit dem individuellen Omega-3-Index zu befassen. Und so wird das Ganze aufgebaut. Also ich glaube schon, dass ich einen relativ praktikablen Weg da auf die Beine gestellt habe, wo jeder sagen kann, aha, das sind jetzt, ich habe es auch am Schluss in so einer Konzeptübersicht, habe ich es nochmal dargestellt, das sind 6 oder 7 Seiten. Und wenn du die mit den Daten von deiner Person durchgehst, dann hast du am Ende des Tages eine konkrete Vorstellung, wie sollte meine Ernährung für welche Zielsetzung aussehen. Das ist gar nicht so schwer. In HBN 1 habe ich mich mit dem Kohlenhydrat-Thema ein kleines bisschen verkopft. Du hast es ja gelesen. Da habe ich gesagt, die optimale Kohlenhydratmenge für den Trainingstag ist abhängig vom Muskelglykogen-Gesamtspeicher und von dem, wie stark das von den einzelnen Muskelgruppen verbraucht wird. Das ist mit Sicherheit eine astreine Ermittlung, aber nicht mal ich selber habe die praktiziert.
Ja, also in der Theorie sehr, sehr ausgetüftelt, in der Praxis kaum umsetzbar. Und dann landen wir eigentlich wieder beim Otto-Normal-Bürger.
Ja.
Schwierig.
Ja, genau, das sind halt so Sachen, wo ich mich dann halt selber nach den Jahren reflektiert habe und gesagt habe, hier gehst du lieber in Sachen Genauigkeit einen Schritt zurück und versuchst trotzdem individuell zu definieren, aber es wird halt dann nicht so der hammergenaue Weg, aber er ist, sagen wir mal, zu 90% genau, aber dafür ist er praktikabel. Also Theorie und Praxis wird ja. dieses Gleichgewicht Theorie und Praxis wird in meinen Augen in dieser ganzen neuen Fitnessbewegung und Ernährungsbewegung viel zu oft außen vor gelassen.
Ja, ich bin da ganz bei dir, deswegen fand ich damals und auch jetzt die 2.0-Version so erfrischend anders und deutlich hilfreicher, denn du hast heutzutage noch viel mehr als früher die Tendenz zu diesen Diätansätzen und immer noch dem Gedanken der Wunderpille oder der Wunderdiät, wo wir quasi alle über einen Kamm scheren können und Regeln, die aufgesetzt werden, die eben häufig in erster Linie mit Restriktion einfach einhergehen. Das darfst du nicht und dies solltest du nicht essen. Und ja. Viel weniger eben der Grundgedanke, der primäre Ansatz verfolgt wird, der individuellen Einzigartigkeit nachzukommen und dies dann eben auch in der Praxis umsetzen zu können. Und auch das ist ja bei jedem von uns eben unterschiedlich. Und deswegen nochmal, hat es zu Beginn, ja, Tatsache ist, bei der Kohlenhydrat-Thematik hast du mich damals verloren, weil auch einfach das hat zu damaligen Zeitpunkt mein Wissensstand, mal trotz jeglicher Ambition auch meine Praxiskenntnisse einfach überfordert. Aber nichtsdestotrotz, jetzt eben mit der 2.0er-Version vor allem, ist es eben ein sehr praktikabler Ansatz. Holger, ja, ich habe eine Frage, die mir damals schon rumschwirrte, die mich immer wieder verfolgt und die mit meinem eigenen Bodybuilding-Ansatz, also durch meinen Vater vor allem sehr stark geprägt, immer wieder verfolgt hat, wo ich gespannt bin, deine Antwort zu hören. Als jemand, der mit 15 eben das erste Mal ein Fitnessstudio von innen gesehen hat, seitdem sich im Bodybuilding wiederfindet, wo der gesamte Sport sehr häufig eben darauf runtergebrochen wird, dass es einfach nur darum geht, dicke Muskeln zu entwickeln. Wir wissen heutzutage, dass das Muskeln, Muskulatur, Muskelaufbau so viele weitere, vor allem gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Die Frage, die sich mir stellt, ist: Würdest du behaupten, dass das Ziel Muskelaufbau oder zumindest Muskelerhalt für jedes Individuum, Männlein, Weiblein, Jung, Alt, Sportler, Nicht-Sportler, erstrebenswert ist?
Auf jeden Fall. Habe ich groß und breit thematisiert. Das Kapitel Best Ager ist das umfänglich, glaube ich, größte Kapitel.
Ja.
Und einen ganz großen Stellenwert in diesem Kapitel nimmt das Thema Sarkopenie ein. Mhm. Sarkopenie hat nichts mit Optik zu tun, hat nichts mit einem prallen Bizeps zu tun, sondern hat mit Lebensqualität was zu tun und mit Gesunderhalt und mit Einschränkungen, die man bekommen kann, wenn man im Alter stets und stetig an Muskeln verliert. Was ja ein Fakt ist, dass das eintritt. Ne? Individuell wieder unterschiedlich, aber es gibt da so Zahlen, die kann ich jetzt nicht auswendig nennen, wie viel Prozent Muskelmasse in einem Jahr ab einem bestimmten Alter so halt verloren geht, wenn man jetzt nichts dagegen unternimmt. Mhm. Und auch was das mit einem macht. Muskelmasse hat mit dem Kalorienumsatz zu tun. Muskelmasse hat mit der Insulinsensibilität, also mit metabolischen Faktoren zu tun. Muskelmasse hat was damit zu tun, dass wir unseren passiven Bewegungsapparat stützen, unterstützen und entlasten. Muskelmasse hat sogar was damit zu tun, wie die kognitive Performance läuft. Das weiß man inzwischen ja auch schon. Also das ist einfach eine wichtige, eigenständige Größe, fernab der Optik, fernab des Bodybuilding-Gedankens, die einen ganz, ganz großen gesundheitlichen Stellenwert in meinen Augen hat. Ja? Und darum muss eigentlich jeder, egal ob alt oder jung, Muskeltraining machen. Auf irgendeine Art und Weise. Das muss jetzt nicht zwangsläufig sein, dass jeder ins Fitnessstudio rennt. Aber irgendeine Art von Muskeltraining, wie du sagst, Muskelaufbau oder zumindest Muskelerhalt, diese Stimuli, diese Reize und die dann einfach mit einer vernünftigen, optimierten Ernährung dann unterstützen, das kann man jedem Menschen empfehlen. Ne? Also auch einem Menschen, der metabolisch krank ist und jetzt gesund werden muss. Ich hab auch ein paar Leute in meiner Betreuung, die zum Beispiel an Diabetes Typ 2 leiden. Du kannst die Ernährung optimieren, das ist super. Aber einen großen Punkt, den du bei den Leuten erreichen kannst in Sachen Verbesserung, ist, wenn du die dazu bringst, dass die Krafttraining machen. Dass die kombiniert Kraft- und Ausdauertraining machen, weil ganz einfach dieses Aufbauen und dieses Arbeiten von Muskulatur so stark an der Insulinsensibilität zieht, und die so stark verbessert, dass du da wirklich echt richtig viel erreichen kannst. Ne? Also steht für mich der Stellenwert von Muskulatur und von Muskeltraining steht für mich außer Frage.
Das ist mega. Damit hätten wir auch das hoffentlich ein für alle Mal geklärt. Okay, Holger, dann aus der Ernährung oder immer noch im Thema Ernährung, aber jetzt etwas spezieller, lass uns über Supplements sprechen, nicht irgendwelche, sondern über die HBN-Supplements. Was erwartet mich als neugieriger High-Performer, Optimierer, der eben auch auf Nahrungsergänzungsmittel setzt?
Ja gut, also HBN-Supplements hat eine kleine... eine Reise hinter sich, die genauso alt ist wie das Konzept, die entspringt aus einer schnippigen Idee zum Konzept, halt einfach auch ein paar Nischenprodukte rauszubringen, wo ich persönlich mir dachte, da hätte ich gerne was und es gibt noch nichts. Mhm. Daraus sind die ersten HBN-Supplements entstanden. Und dann hat man sich lange an Fitness und Bodybuilding ein bisschen so drangehängt und hat da ein bisschen so seine Sache gemacht und eigentlich letztes Jahr kam dann eigentlich so der große Wendepunkt von HBN Supplements und die große Umorientierung. Heißt im Prinzip, wir haben jetzt eine klare Vision, was HBN Supplements sein soll. Wir verabschieden uns von dem Hardcore-Bodybuilding-Gedanken, von dem High-Performance und hier noch ein bisschen hochmolekulare Stärke und Dextrose, um noch mal ein bisschen mehr und so. Also davon verabschieden wir uns, weil ja für mich persönlich die interessantere Geschichte, weil ich ja jetzt auch immer älter werde, tatsächlich das Thema wird Vitalität, Gesundheit, Leistungsfähigkeit, ja, aber psychisch und physisch, also auch kognitiv, und das Thema Beschwerden von den Menschen, was kann man tun, um denen zu helfen, was für Probleme haben die Leute, wie kann man sich da einschalten. Mhm. Ganz großes Thema für mich auch Kinder. Ich habe ja selber zwei leibliche eigene Kinder und es ist mir immer schon eine Herzensangelegenheit gewesen, auch für die Kinder in meinen Augen adäquate, sinnvolle Ergänzungen zu bauen. Da sind wir jetzt mit dabei. Und ja, das ist eigentlich so der Weg, wo es hingeht. Wir haben wir haben bis zum heutigen Tage, ob sich das ändert, weiß ich nicht, aber wir haben jetzt keine Standardprodukte. Es gibt kein Whey-Konzentrat von HBN Supplements, es gibt kein Kreatinmonohydrat und es gibt auch keine Arginin-Kapseln von HBN Supplements, aber wir haben sehr funktionelle und hochwertig konzipierte Zusammensetzungen aufgebaut und geschaffen für unterschiedlichste Zielsetzungen. Ich sage jetzt mal nur mal vom Ranking her. Also was bei uns wirklich sehr, sehr stark angenommen wird, ist unser Probiotikum. Mhm. Körperfremdes Probiotikum, Bacillus subtilis, für das Beschwerdebild Verdauung, Blähbauch, Fehlbesiedelung im Darm und eine völlig andere Möglichkeit, die zu beheben, wie der Einsatz von körpereigenen Stämmen. Das muss man eigentlich überhaupt gar nicht bewerben, weil das Produkt tatsächlich so gut bei den Leuten ankommt, dass sich das über Propaganda und Hörensagen weiterentwickelt. Dann haben wir uns jetzt kürzlich erst mit dem Thema Haargesundheit und den Problemen der Menschen befasst, die ja an Haarausfall oder dünnen Haaren oder wie auch immer leiden und haben da was Funktionelles auf die Beine gestellt. Dasselbe haben wir schon gemacht für die Haut. Dann gibt es ein Protein von HBN Supplements und da bin ich tatsächlich ein bisschen auf die Inhalte eingegangen im Buch, wo ich sage, dass ich prinzipiell dafür bin, dass man schon pflanzlich basiert und pflanzlich orientiert sich ernähren sollte, aber tierisches Protein doch noch einen gewissen Stellenwert behalten sollte. Mhm. Und darum gibt es HBN Diet Protein, das ist eine Mischung aus tierischem und pflanzlichem Protein. Und wir haben für das Wort Diet noch Glucomannan mit eingebaut, das einen EFSA-Claim für erfolgreiche Gewichtsreduzierung hat. Und somit können wir uns wirklich Diet-Protein in dem Fall nennen und schimpfen und dürfen das auch bewerben. Und das ist halt auch wieder so ein bisschen was Besonderes. Wir haben was für PMS und Menstruationsbeschwerden für Frauen auf die Beine gestellt. Wir werden sehr, sehr bald schon, ich weiß nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird, etwas Hochfunktionelles für die Gelenkgesundheit rausbringen und so weiter und so fort. Also diese ganzen, in meinen Augen, spannenden Themen für die Menschen da draußen, wenn es um Gesundheit, Vitalität, Leistungsfähigkeit und aber auch Lebensfreude geht, die versuche ich jetzt so nach und nach abzubilden über die HBN Supplements Linie.
Ja, sehr spannend. Also ich muss dir ja sagen, als in erster Linie einfach großer Fan der Supplement-Welt, welche ich einfach höchst spannend finde, seit Anbeginn meiner Fitnesszeit, wo man noch dachte, irgendwie Kreatin ist das am besten irgendwie erhältliche Dopingmittel, das ich hier kriegen kann, also als ich 17, 18 war. Bis heute beschäftigt mich das Thema sehr, sehr stark und vor allem jetzt in der jüngsten Vergangenheit, meine ersten Kontaktaufnahmen mit den HBN Supplements haben mich sehr hellhörig gemacht, weil wie du eben sagst, ist nicht die Standard, vor allem bodybuilderisch angedachten Supplements sind, wie eben das Standard-Whey-Konzentrat oder der Trainingsbooster oder dann eben einzelne Aminosäuren, die vor allem irgendwo dazu dienen sollen, eine ergogene Wirkung zu erzielen, während des Trainings mehr Pump, die Leistung punktuell vor allem in Verbindung mit dem Training zu verbessern, sondern eben dieser ganzheitliche Gedanke der Performance im Leben. Also ein ganzheitlich gedachter, gesunder Lifestyle, der verfolgt wird. Und du hast eben die Produkte genannt. Und es sind eben viele eher Problematiken, die in der breiten Masse eben aufgegriffen werden. Wie du hast es angesprochen, vor allem was den weiblichen Zyklus angeht oder die weibliche Hormonwelt allgemeiner noch gesprochen, die ja durchaus komplexer ist als unsere männliche, die etwas linearer verläuft. Oder das Stress Control, das du jetzt noch gar nicht erwähnt hast, was aber ein Megaprodukt ist, mit eben Wirkstoffen wie Ashwagandha. Also wir uns da eben auf einer Wirkebene befinden, die eben in erster Linie etwas nischig wirkt im Vergleich zu eben der großen noch Supplement-Welt, vor allem aus dem klassischen Fitnessbereich, aber eigentlich so viel mehr den Otto-Normalverbraucher aufgreift und ihm wirklich was gibt, was ihm eben nicht nur punktuell im Training unterstützt, sondern eben ganzheitlich im Leben.
Ja, das ist genau die Sache. Und ich finde das einfach sehr viel spannender. Thema Stressregulation ist allumfassend. Ja? Also wenn ich einen hohen Stresslevel habe und das nicht reguliert bekomme, dann wird es auch im Training nicht funktionieren. Dann wird es auch mit der Performance nicht funktionieren. Wird es mit der Regeneration nicht klappen, dann wird es mit dem Muskelaufbau nicht klappen. Also das sind Dinge, die stehen ein bisschen so über allem. Wenn ich keine funktionierende Verdauung habe, kann ich 6000 Kalorien essen. Das wird nicht so optimal funktionieren, wie wenn ich, also das sind Dinge, die stehen einfach ein bisschen über den Dingen drüber und die finde ich einfach spannender und relevanter und darum bewegt sich die HBN Supplements Linie in diese Richtung. Das ist der einzige Grund.
Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt sag uns doch, worauf wir uns dieses Jahr denn noch freuen können. Eher weitere Bücher, weitere neue Produkte. Vielleicht kannst du, wenn möglich, ein bisschen spoilern. Du hast jetzt schon die Supplements für Kinder erwähnt, was ich extrem spannend finde, weil es, ja, viele mögen es nicht hören wollen, durchaus ein sehr sinnvoller Gedanke ist, aber in erster Linie könnte ich mir auch vorstellen, für viele noch sehr kontrovers. Wie, ich soll jetzt schon meinen Kindern Pillen und Kapseln irgendwie vorlegen. Das heißt, was kommt da dieses Jahr noch auf uns zu?
Ja, also in den Startlöchern, jetzt wenn wir bei Kindern sind, in den Startlöchern steht tatsächlich ein angepasstes Vitamin-DK-Produkt. Mhm. Einem Kind kannst du natürlich logischerweise keine Pille und keine Kapsel geben. Das ist ja klar. Ne? Wobei alle, die Kinder haben und jetzt zuhören, wissen, dass das Vitamin K ja das erste Supplement überhaupt ist, das ein Säugling bekommt, kurz nachdem er aus der Mutter rauskommt, wenn man so möchte. Und Vitamin D natürlich dann in zumindest das erste halbe Jahr oder Jahr während der Stillzeit sogar vom Kinderarzt regelmäßig verschrieben wird und dann akut die Supplementierung laut Rezept abgesetzt wird. Und da muss man sich halt mal die Frage stellen, warum ist das so? Hat ein abgestelltes Kind jetzt auf einmal keinen Bedarf an Vitamin D mehr und Vitamin K mehr? Oder sorgt dieses nicht mehr per Rezept dafür, dass sehr, sehr viele Kinder schon in frühen Jahren einen Mangel ausbilden? Und wenn man da mal einsteigt, was ich gemacht habe, dann wird man aber sehr schnell hellhörig werden, weil genau das findet nämlich statt. Ja. Mhm. Und wenn man dann sieht, dass wir hier von Entwicklungsphasen bei Kindern sprechen, nicht nur Knochen, sondern natürlich auch alles andere, wo Vitamin D einen Einfluss hat, sei es Immunsystem, sei es die Muskelfunktion oder sonst irgendwas, dann kann man das richtig gut und richtig hieb- und stichfest begründen, warum eine alters- und gewichtsangepasste Vitamin-D-Supplementierung in Kombination mit Vitamin K für die allermeisten Kinder da draußen zumindest saisonal schon ganz schön sinnvoll sein kann. Und da fällt mir jetzt auf jeden Fall noch ein Thema ein, das ich definitiv auch mit abbilden werde und möchte. Mhm. Und das ist das Thema Omega-3. Ja? Omega-3 ist in der Entwicklungszeit eines Kindes extremst wichtig. Und ich habe, wie gesagt, selber zwei Kinder. Und ich weiß, dass ein Kind nicht gerne zweimal Fettfisch in der Woche auf dem Teller hat. Ich weiß, ja, dass
wir auch bei der Frage der Qualität des Fisches natürlich.
Ja, ja, aber das ist ja WHO. Ne? Das wäre ja die Vorgabe. Ne? Dann wäre das ja so. Und ich weiß auch, dass die Ernährung im Kindergarten, und ich wohne auf dem Land und wir haben da wirklich noch eine sehr vorbildliche Küche. Ich weiß auch, dass es da nicht genug und dass dieser Bedarf nicht vorhanden ist. Ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Also auch da in meinen Augen extrem sinnvoll. Und das sind so Gedankengänge, die sich bei mir halt einfach aus dem Leben raus entwickeln. Ich gucke mir meine Kinder an und will für die den bestmöglichen Status haben bei den Nährstoffen, weil das einfach mein Thema ist. Mhm. Und dann überlege ich mir, was habe ich und was habe ich nicht, und wo ich das nicht habe, da baue ich was. Und das ist die klare Vision.
Sehr, sehr spannend. Finde ich wirklich auch sehr zukunftsweisend und eben out of the box denkend, was ich immer sehr begrüße. Und ja, also nochmal, viele mögen es vielleicht nicht hören wollen, aber auch hier zeigt sich, dass selbstverständlich der Gedanke der Praxis, der Praktikabilität auf jeden Fall vorhanden ist, wenn du ja schon selbst sagst, selbstverständlich kann ich einem Kind jetzt keine Kapseln und Pillen geben und schon gar nicht in einer gewissen Menge und Vielfalt. Das heißt, das Thema der Darreichungsform ist genauso wichtig wie das Supplement selbst. Aber dann wissen wir ja, wo es für HBN, wo es für dich hingeht, beziehungsweise was uns dieses Jahr noch erwartet. Holger, vielen, vielen lieben Dank für diesen Einblick in die HBN-Welt. Für jeden bestehenden, aber vor allem auch neuen HBN-Follower, wo bist du am aktivsten? Wo findet man mehr? Wo finde ich das Buch? Welche Kanäle?
Also wir haben erst kürzlich die eigene Label-Seite released, hbn-supplements.de. Da bekommt man alle HBN-Supplements, da bekommt man auch das aktuelle Buch, da bekommt man ausführliche, auch gut recherchierte Blogbeiträge zu jedem Produkt on top mit oben drauf. Und dann gibt es noch die Domain oder die Präsenz bodycoaches.de. Das ist ja mein Ursprungsbaby. Das war diese erste Domain, von der ich schon erzählt habe. Da,
die Seite ist aber mittlerweile besser, hoffe ich, als
damals. Die Seite ist aber erst seit kurzem. Jetzt ist sie noch mal ein Stück besser. Ne? Also da waren wir lange ein bisschen hinterhergehängt. Da ist es dann eher so, dass da gibt es auch einen sehr, sehr umfangreichen Blog mit sehr, sehr vielen Lifestyle-Themen und gibt auch dann den Bereich Coaching, den man sich anschauen kann. Für alle, die da Interesse haben, das läuft alles auf Body Coaches und dann auch nochmal einen Shop, nochmal mit anderen Produkten von anderen Herstellern, die ich auch für sinnvoll erachte. Das sind so die zwei Hauptgeschichten. Ansonsten habe ich standardmäßig, wie jeder andere auch, ein Facebook-Profil, einen Instagram-Account, wo man mich natürlich auf jeden Fall auch erreichen kann.
Und sogar bei LinkedIn bist du höchst aktiv. Muss ich sagen.
Ja.
Finde ich immer wieder sehr schön. Wir werden selbstverständlich in den Shownotes zu sämtlichen Seiten Instagram und Co. verlinken. Holger, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für den Einblick nochmal. Ich hoffe, du da draußen hast einiges mitnehmen können und wirst deiner Einzigartigkeit gerecht. Und wie jedes Mal hören wir uns bereits nächsten Monat wieder. Danke dir, danke Holger.
Vielen Dank und alles Gute euch da draußen.
Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dass die hier vermittelten Inhalte deine Gesundheit optimieren können und auch anderen weiterhelfen können, dann teile diese Erfahrung mit mindestens einer weiteren Person und hilf uns, diese Community weiter wachsen zu lassen. Über die Gesundheit des Individuums hinaus können wir nur so als Nation eine gesündere und glücklichere Identität annehmen. Wenn du es kaum bis zur nächsten Folge abwarten kannst, dann abonniere diesen Kanal, um sicher keine weitere Folge zu verpassen. Darüber hinaus besuche uns auf Instagram, Facebook, auf unserer Webpage oder YouTube. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Die Wissenszone deiner Gesundheit wartet auf dich.